Da sind wir wieder. Hallo zurück aus der Sommerpause bei Club der Cleveren, dem OÖN-Podcast für persönliches Wachstum. Ich bin Elisabeth Eidenberger, ich bin Head of Podcasts und Audio bei den Oberösterreichischen Nachrichten und ich freue mich, mit Club der Cleveren in die Herbststaffel zu starten. Und den Beginn macht eine wirklich fantastische, interessante und wunderbare Persönlichkeit. Nicole Wesner ist gebürtige Deutsche, sie ist 1977 in Köln geboren, sie ist dann in Mannheim zur Schule gegangen, hat dort Wirtschaftsinformatik studiert und auch ihre ersten beruflichen Jahre verbracht. Sie war im Marketing und Vertrieb in einem großen internationalen Pharmakonzern und der hat sie nach Deutschland, Italien, Belgien schließlich auch nach Österreich gebracht. So weit, so gut. In Österreich dann, genauer gesagt in Wien, hat sie im zarten Alter von 32 Jahren, wo andere ehrlicherweise mit dem Leistungssport schon in Pension gehen, durch einen Zufall die Liebe zum Boxsport entdeckt. Eigentlich war sie ja auf der Suche nach einem Yoga-Institut oder einer Yogastunde und ist in diesem Fitnesscenter dann aufs Boxen gestoßen. Und diese erste Fitness-Box-Einheit hat das Feuer in ihr entfacht und sie hat sich gedacht, Boxen. Das mache ich. Und sie hat begonnen zu trainieren und hat schließlich ihre ersten Kämpfe im Amateurboxen bestritten, ihre ersten Siege errungen. Und das war ihr aber gar nicht genug. Irgendwann hat sie gesagt, okay, ich werde Profiboxerin. Und das hat sie durchgezogen. Sie hat sich dann nach 2 Jahren so weit vorgekämpft, dass sie ihren ersten Weltmeistertitel errungen hat. Heute ist sie 7-fache Weltmeisterin im Leichtgewicht und boxt sich sozusagen sprichwörtlich durchs Leben. Mittlerweile ist sie als Speakerin unterwegs und genau als solche habe ich sie getroffen im Sommer. Und ich habe mit ihr über ihren Werdegang geplaudert und vor allem auch über Themen wie, was kann man denn jetzt aus dem Boxsport fürs Business lernen, für mein Leben lernen? Wie steht sie denn zum Thema Talent versus Fleiß? Was macht eigentlich einen guten Trainer aus und was kann eine Führungskraft hier lernen und sich abschauen? Warum lechzen denn Sportlerinnen und Sportler so nach Feedback und warum scheuen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oft davor, Kritik zu bekommen? Und ich stelle die Frage, wie sie mit der größten sportlichen Niederlage umgegangen ist und was wir auch daraus lernen können. Freut euch auf Club der Cleveren X, Nicole Wesner. Ja, und jetzt ist sie hier live und in Farbe. Herzlich willkommen, Nicole Wesner.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Jetzt sind wir hier an einem ganz speziellen Ort, der eigentlich ja schon auch was mit Schlägen zu tun hat, aber ganz viel weniger mit Boxen. Man sieht es jetzt natürlich nicht, aber hinter dir ist ein wunderschöner Golfplatz. Wir sind im Golfclub Metzenhof. Und jetzt habe ich auch im Vorgespräch und auch ein bisschen, was ich über dich gelesen habe, ja gemerkt, du bist unglaublich vielseitig. Du kannst mehrere Sprachen, du lernst Klavier, du kannst tanzen. Das hat man nicht zuletzt auch bei Dancing Stars gesehen, da warst du im Finale. Und natürlich im Boxen ganz, ganz groß. Wie schaut es denn mit deinen Golfkenntnissen aus?
Ja, ich muss sagen, ich war einmal im Leben auf dem Golfplatz, wir haben so ein bisschen Abschlag geübt. War eigentlich auch ganz lustig, muss ich sagen, hat mir Spaß gemacht. Ich meine, das ist ein bisschen ein zeitintensives Hobby, deswegen, das wäre vielleicht irgendwann mal zu einem späteren Zeitpunkt. Aber ich muss sagen, ja, ich finde es eigentlich einen ganz netten Sport und kommt darauf an, ob man es jetzt als Leistungssport sieht oder einfach nur eine Möglichkeit, Freunde und Familie zu treffen. Also da kenne ich aus meinem Freundeskreis, kenne ich Leute, die treffen sich mit der Familie auf dem Golfclub, finde ich eigentlich auch ganz nett. Ja, also von daher, meine Kenntnisse sind noch ein bisschen bescheiden, ja.
Aber wir werden es nachher ausprobieren.
Genau.
Ich werde dich dann nachher quasi an der Hand nehmen und wir gehen in die Abschlagbox und probieren es einfach aus.
Ja, schauen wir mal,
dann sehen,
ob mir meine Schlagkraft auch auf dem Golfplatz hilft.
Ja, es wird spannend. Mhm. Ich schaue ja bei meinem Podcast am Anfang immer so gern zurück in der Geschichte des Menschen, der mir gegenüber sitzt. Hätte man zur kleinen Nicole oder über die kleine Nicole damals gesagt, naja, die ist eh ein bisschen wild. Ah, die kann sich wehren. Ah, die hat die Ellbogentechnik schon gut heraus. Mhm. Also wenn die mal Boxerin wird, wird's uns nicht wundern.
Nee, glaube ich eigentlich gar nicht. Also ich weiß nicht, jetzt jemand, der jetzt selbstbewusstes Auftreten hat und sich jetzt nicht so viel hat gefallen lassen, aber ich habe noch nie in meinem Leben eine Schulhofschlägerei gehabt oder war sonst irgendwie ein Wildfang, in, was heißt körperliche Geschichten betrifft. Nö, eigentlich ganz normales, ganz normale Kindheit. Also war auch, glaube ich, ein ganz normales Mädchen. Und nee, also das war eigentlich mehr der große Zufall, hat mich zum Boxen gebracht und war jetzt nicht unbedingt mir so in die Wiege gelegt. Ja.
Und diese Vielseitigkeit, die ich schon angesprochen habe, die zeigt sich schon auch ein bisschen in deinem Werdegang. Du hast, glaube ich, Wirtschaftsinformatik studiert, warst dann in der Pharmabranche. Mhm. Wie passt denn das zusammen?
Ja, im Prinzip eigentlich, wenn man es genau nimmt, eigentlich ist gar nichts. Ja, also das war, ich muss sagen, das Boxen habe ich eigentlich durch Zufall entdeckt im zarten Alter von 32 und zwar in einem Fitnessstudio-Umfeld. Und das war eigentlich mehr so ein Zufall. Ich habe noch nie in meinem Leben was mit Boxen zu tun gehabt. Auf einmal sehe ich, dass die Boxen anbieten und sage, boah, das hört sich interessant an, das muss ich mal ausprobieren. Und bin ja eigentlich wegen Yoga hin in diesem Fitnessstudio. Das war überhaupt ganz lustig. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht und ich meine, boah, das ist ja ein cooler Sport, ja. Und dann ist irgendwie eine Leidenschaft entstanden. Und aus der Leidenschaft ist das Ziel entstanden, einmal im Leben echt einen Kampf zu machen. Und daraus ist irgendwie alles Weitere entstanden. Ich bin in so einen richtigen Boxclub gewechselt, habe dort zum ersten Mal die richtige Realität gecheckt, ja. Also was für ein harter Sport das ist, Männersport. Und auch, dass ich mit 32 jetzt nicht unbedingt zu den Jüngsten gehöre. Und eigentlich wollte ich nur einen einzigen Kampf machen. Und dann ist irgendwie aus dem einen Kampf immer mehr geworden, ja. Jetzt habe ich 7 Weltmeisterschaften gewonnen.
So kann es gehen. Und das eben, wie du gesagt hast, gar nicht mal jetzt so, dass man sagt, okay, man hat als Kind halt irgendwann angefangen, wie bei vielen anderen Sportarten, und das muss man auch, sonst wird's nichts mehr, sondern so spät zum Boxen gefunden. Wie viele Menschen haben damals gesagt, gelost bleiben. Du kannst doch dafür nicht deinen Job hinschmeißen. Das geht doch nicht.
Ja, also ich würde sagen, ich habe eigentlich gerade in der Boxszene, also man muss ja sagen, die Boxszene ist ja voll mit Personen, die eigentlich gewohnt sind, dass man das Ganze im Kindesalter anfängt. Natürlich auch, da muss man so, die Leute denken halt immer, ich habe ja einen ordentlichen Beruf, ein super Gehalt. Warum das Ganze? Die Leute haben nicht verstanden, dass ich das ja gar nicht wegen Geld mache. Also am Anfang haben alle gedacht, Nicole, mach das weiter, was du jetzt machst, da verdienst du viel mehr Geld. Und aber ich so, ja, aber wer sagt denn, dass es ums Geld geht? Ja, das war einfach so, mir hat es so viel Spaß gemacht und deswegen wollte ich in der Sache gut sein. Und weil ich gut sein wollte, habe ich mir ein Ziel gesteckt. Aus dem Ziel, einen Kampf zu machen, wurde immer mehr. Und das war halt einfach so eine Leidenschaft einfach. Und das war so eng, das hat so groß gerufen in mir, dass ich das machen muss. Und ja, also aus der Boxszene war das halt einfach so, das kommt halt jetzt nicht so oft vor, dass jemand mit 32 anfängt. Wobei ich jetzt mal sagen muss, Boxen ist schon eine Sportart. In der Regel fangen die Leute im Kindesalter an. Also Einstiegsalter ist oft so mit 8 oder mit 10, manche vielleicht auch mal mit 12, 13. Aber es gibt schon immer wieder mal Ausnahmen von Personen, die sehr spät anfangen. Kommt nicht oft vor, aber zum Beispiel Anthony Joshua, der jetzt auch im Schwergewicht ganz oben mitboxt, hat mit 18 angefangen. Dann Sergio Martinez, auch ein ganz, ganz großer Weltmeister war das, den ich auch sehr bewundere. Der hat auch mit über 20 angefangen. Also es gibt schon vereinzelte Fälle, wenn man einfach sagen muss, im Boxen ist der Erfolg nicht nur auf einen Faktor zu reduzieren. Ja? Also es gibt so viele Faktoren, die letztendlich für den Erfolg beitragen. Ob das die Physis ist, das Mindset, viel Fleiß natürlich auch, Strategie und Taktik. Also es sind so viele Faktoren. Und ja, also bei mir hat es geklappt.
Hast du damals bei dieser Entscheidung, dass du das jetzt wirklich profimäßig machen möchtest, ja schon geahnt, worauf du dich einlässt, was denn da alles dahinter steckt, was war so, man stellt sich das so vor, ja, Boxen cool und dann kriegt man den ersten Kinnhaken und das wäre für mich das erste, das Zeichen, die Füße in die Hand zu nehmen und zu laufen.
Ja, ja. Ja, ich muss sagen, ich bin irgendwie so in diese Sportart so reingewachsen oder in den Schlag so reingewachsen, weil ich muss eigentlich mal sagen, am Anfang, ich habe ja so ein Fitnessbox-Umfeld gehabt und das war eine entschärfte Version, da hat sich niemand ins Gesicht geschlagen, wir haben uns in die Hände geschlagen. Fitnessboxen, sagt man dazu, in der Szene, ja. Also es ist einfach so eine entschärfte Version von einem Boxen. Hat gereicht, um diesen Funken zu zünden, aber natürlich dann so richtig diese ganze, wie hart dieser Sport ist, das habe ich dann erst so Stück für Stück irgendwie, ich kann mich erinnern, mein allererstes Sparring hatte ich mit jemandem, auch in diesem Fitnesscenter damals, der hat es mitgekriegt, dass diese Leidenschaft gewachsen ist, wir haben uns viel über das Boxen unterhalten und der hat gesagt, Nicole, hast du mal Lust auf ein richtiges Sparring? Ist ja klar. Und ich habe damals noch nicht mal Handschuhe gehabt, also ich damals noch gar nicht lange geboxt, vielleicht einen Monat, und habe mir immer die Handschuhe von dem Fitnesscenter ausgeliehen, hatte noch keinen eigenen. Und na, man muss da sagen, nach einem Monat viel zu früh, in einem richtigen Boxclub würde es man gar nicht machen. Da sagt man, du musst erstmal richtig die Technik lernen, bevor du da dich misst mit anderen Personen. Und dann war das ganz lustig. Wir haben uns die Handschuhe aufgeteilt. Er hat einen Handschuh gehabt, nicht den anderen. Und dann haben wir mit einer Hand mal sowas Sparingsähnliches gemacht. Ich musste auch schmunzeln aus heutiger Sicht, ja. Aber ja, und dann habe ich festgestellt, naja, so schlimm ist das gar nicht. Aber der hat natürlich auch ein bisschen auf mich aufgepasst. Und dann habe ich irgendwie so ein bisschen mit Sparing angefangen, war aber auch jetzt auch nicht so hartes Sparing wie im Boxclub. Und dann bin ich in den Boxclub gegangen und dort habe ich zum ersten Mal wirklich so die harte Realität, auch so, dass es so ein Männersport ist, ja. Und ich war für meinen Trainer damals auch die allererste Frau, ja. Also das war für viele Leute irgendwie wirklich was Neues. Und ja, habe ich alles nicht so gewusst, bin ich irgendwie so Schritt für Schritt in diese Sportart reingewachsen, ja.
Jetzt könnte man meinen, wenn man sich bewusst, nämlich wissentlich in so einen Boxring begibt, wissentlich, es wird wehtun. Muss man ein bisschen verrückt sein, wenn man das sich antut sozusagen?
Ja, also es ist eigentlich so, für Leute, die mit dem Boxen nichts zu tun haben, ist dieser Schmerz immer so das, was eigentlich am meisten hervorsticht, ja. Also das, was den Leuten auffällt. Ich muss aber sagen, für mich
und
ist der…
Und das Blut, das spritzt.
Genau, ja.
Das sind diese Bilder, die wir kennen. Es ist ja auch Olympia gerade. Also
genau,
man sieht
ja
das dann auch im Fernsehen und denkt sich, boah,
ich muss
auch
sagen,
das?
Irgendwie, als ich angefangen habe, habe ich das gar nicht so sehr gesehen. Also da ging es eher so darum, eine Technik auszuführen und ans Ziel zu kommen, so wie man mit dem Tennisschläger versucht, den Ball ins gegnerische Feld zu treffen, sodass der andere möglichst den Ball nicht mehr bekommt. Also so, ich habe dann eher so diesen technischen Zugang gehabt. Natürlich kriegt man ab und zu eine… aber sagen wir es mal so, in der Regel sollte man sich eigentlich verteidigen, Kopf wegnehmen, ja. Aber wenn, dann ist es irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich unter Schmerzen dann irgendwie versuche, das alles zu ertragen und dann weitergehe, sondern das ist so man registriert es kurz und wie wahrscheinlich im Fußball auch, dann gibt es auch mal einen Tritt gegen Schiebern, trotzdem wird weitergespielt. Und ja, also dieser Schmerz, das ist jetzt nicht so präsent wie vielleicht bei dem Zuschauer, ja.
Jetzt bist du ja auch sehr erfolgreich als Speakerin unterwegs und ziehst die Parallelen vom Boxsport zum Business. Du kennst ja auch die Businesswelt. Eben, das ist vielleicht auch der Vorteil, dass deine Boxkarriere so spät angefangen hat, dass du jetzt einfach quasi das Beste aus beiden Welten kennengelernt hast und das auch verknüpfen kannst. Was sind denn so die Herausforderungen, die du beim Boxen hast, die du vielleicht auch ins Businessleben umlegen kannst, deine Top-Learnings?
Ja, ist eigentlich so verschiedene Sachen. Also ich denke mir, also ein großer Punkt ist sicherlich Fokus, ja. Also ich habe selbst in einem großen, erfolgreichen Unternehmen gearbeitet. Wir hatten eine sehr marktdominante Position, also hatten die meisten Marktanteile, große Außendienstmannschaft, tolle Produkte und viele Marketingaktivitäten. Und ich habe irgendwann festgestellt, irgendwie wichtig der Fokus ist, ja. Also wenn man etwas wirklich erreichen will, egal ob das jetzt in einem Unternehmen ist, dass man eine Botschaft platzieren will, das, was beim Kunden ankommt, oder ob ich jetzt sage im Sport, ich möchte, wie in meinem Fall, ich habe mit 32 angefangen und möchte dann erfolgreich sein, dass einfach Fokus wirklich etwas sehr Wichtiges ist. Und je schwieriger etwas ist, desto wichtiger ist, glaube ich, auch der Fokus. Also das ist sicherlich mal das eine. Dann, ich denke, letztendlich ich war eigentlich schon immer ein optimistischer Mensch, aber ich habe durch das Boxen auch nochmal wirklich nochmal mehr eindeutig gelernt, wenn man etwas wirklich will und man bleibt fokussiert dran und arbeitet jeden Tag an seinem Ziel, dann kommt da auch eine gute Sache dabei raus, ja. Und ich glaube nicht so sehr an das Wort Talent. Ich glaube, am Ende des Tages ist alles die Motivation und wie strukturiert ich meinen Trainingsprozess gestalte und mein Ziel einfach verfolge.
Also auch
und
Disziplin in einer gewissen Art,
genau,
und Weise.
Genau, Disziplin, Ausdauer,
dranbleiben.
Genau, Beharrlichkeit und auch dieses, wenn es mal nicht gut läuft, das gehört einfach dazu. Ich muss auch sagen, das Thema Feedback im Sport und in der Wirtschaft ist auch sehr unterschiedlich. Also im Sport heißt Feedback eigentlich auch oft Wertschätzung. Und ein Sportler lächzt nach Feedback. In der Wirtschaft wird es eigentlich immer so persönlich genommen, ja. Also wenn man von seinem Kollegen oder von seinem Chef etwas gesagt bekommt, was man nicht gut macht, oder sagen wir es mal so, was man vielleicht besser machen könnte, nehmen die Leute es einfach sehr persönlich. Im Sport sind die Leute dankbar, sowas zu hören. Ja, also wenn mein Trainer mir sagt, was ich besser mache, dann bin ich dankbar und freue mich, weil ich weiß, hey, wenn ich daran schraube und daran arbeite, dann kann ich noch besser werden. Also für mich ist es einfach ein großer Erfolgsfaktor. Und wenn ein Trainer sich mit mir beschäftigt und mir auch sich hinsetzt und mir Zeit nimmt und zu sagt, was ich noch besser machen kann, das ist eine große Wertschätzung. Und das müsste man in der Wirtschaft eigentlich auch so sehen, dass man so Feedback von nicht nur vom Vorgesetzten, auch von den Kollegen, also Feedback geben und auch wertschätzendes Feedback geben, dass es einfach so wahnsinnig wichtig ist für den eigenen Entwicklungsprozess, aber auch für die Firma. Ich glaube, man muss das viel unpersönlicher nehmen, ja. Also, dass man Feedback im Sport ist immer unmittelbar in diesem Moment und auch nicht persönlich, ja. Also, das sind sicherlich mal so ein paar Sachen, alles andere erzähle ich in meinen Vorträgen.
Das ist interessant, weil ich hatte auch schon ein Gespräch mit Leo Martin, einem ehemaligen Geheimagenten, und der hat auch gesprochen vom Feedback, dass ja eigentlich ein Feed-Forward sein sollte. Also nicht so, okay, das hast du schlecht gemacht, sondern was könntest du tun, damit es besser wird? Ja. Und ich glaube, das ist genau der Fokus, der im Sport dann oft da ist. Okay, wie könntest du diesen Schlag machen, dass er besser ist? Und nicht so, den Schlag hast du verhaut. Und das ist so oft diese Feedback-Kultur, die wir in Unternehmen ja sehen, die halt sagen, das war nix. Ja. Oder das hast du schlecht gemacht und das war irgendwie daneben und das, oder da haben wir was verloren. Also, und nicht in dieses in die Zukunft gerichtete, dass man sagt, okay, man analysiert, du hast mir vorher mal erzählt im Vorgespräch, du machst Videoanalysen ganz viele. Genau. Das kennen wir ja auch aus dem Skisport und überall her. Wie könnte denn so eine Feedback-Kultur, was könnte denn der Videobeweis, die Videoanalyse für ein Unternehmen sein, für Mitarbeiter sein? Wie könnte das aussehen?
Naja, ich sag jetzt mal zum Beispiel, wenn man Vorträge hält, ich halte ja Vorträge und ich filme mich sehr oft, ja, und dass man sich wirklich nochmal selbst sieht, dass man sich selbst nochmal analysiert mit dem Video. Es gibt für eigentlich jede Fähigkeit, gibt es heutzutage irgendeinen Coach, der einem sagt, was man besser machen kann. Wenn man nicht selbst sieht, was zu tun ist, kann man sich ja auch einen Experten holen und das Ganze mit dem dann sich gemeinsam anschauen. Aber meistens hilft es schon, wenn man sich selbst sieht. Ja, man sieht das meiste dann doch. Aber nicht nur Videos. Also ich könnte ja auch, wenn ich im Verkauf bin, könnte ich ja auch einfach mal ein Gespräch, eine Verhandlung oder ein Verkaufsgespräch mit einem Kunden einfach mal mitschneiden für mich. Also mit dem Handy geht das ja relativ unauffällig. Und dann höre ich mir mal einfach mal an, ja. Also wie war die Argumentationslinie? Wann war der Punkt, dass ich einen Kunden gewonnen oder verloren habe, und das Ganze sich nochmal anhören. Und das ist dann, oft ist dann wirklich so, der Video- oder Audiobeweis ist eigentlich der beste Coach, ja, weil jemand von außen sagt einem was und man nimmt es gar nicht so wahr, das stimmt ja gar nicht und ich sehe das so und so. Aber wenn man mal die knallharte Wahrheit sieht, wenn man sich selbst mal im Video sieht oder auf einer Audiodatei, dann wird einem alles klar oft, ja.
Absolut. Zum Beispiel auch, wenn man sich selbst im Podcast dann
zum Beispiel, ja.
Und das ist natürlich interessant, sich mit sich selbst auch zu konfrontieren und man zu sagen, hey, wie mache ich es denn eigentlich? Wie ist meine eigene Wahrnehmung? Und wenn ich mich mal aufgenommen habe, wie ist es denn eigentlich wirklich? Und wenn man es eben auch meine Podcasts, ich höre mir es dann, höre mir sie dann im Nachhinein immer wieder selbst nochmal an und denke mir, so habe ich es gemacht. Da hätte ich noch was anderes fragen können. Also da ist man dann durchaus auch in der Selbstreflexion, das glaube ich auch als Sportlerinnen und Sportler sehr, sehr wichtig ist.
Ja, vor allen Dingen auch mal, ich denke mir, man muss einfach auch das Mindset haben, dass man, ich bin der felsenfesten Meinung, man kann so gut wie alles im Leben lernen, wenn du die Motivation hast und den Willen, ja. Manchmal hat man auch auf ein paar Sachen keinen Bock, auch okay. Man muss nicht alles im Leben meisterhaft können, ja, aber wenn du sagst, hey, ich habe deinen Ehrgeiz, ich würde es echt gerne können, glaube ich wirklich, dass man mit dem richtigen Trainingsprozess, unter anderem auch mit Videos oder mit einem Coach oder wie auch immer, dass man eigentlich fast alles im Leben lernen kann, egal in welchem Alter, ja. Also kannst auch mit 70, 80, also gerade beim Thema Alter, das ist natürlich aufgrund meines Werdegangs, weil ich so spät angefangen habe, das ist so ein Thema, da werde ich dann, ich will nicht sagen emotional, aber da, ja, also wenn ich höre, dass jemand sagt, er ist zu alt für irgendwas, dann sage ich immer, hast du keinen Bock? Dann sag's doch, ja. Wenn du keinen Bock hast, ist ja okay, ja. Aber wenn du es wirklich willst, das Alter ist kein Grund, ja. Du kannst alles im Leben lernen. Ich habe auch schon Leuten Boxen beigebracht im Alter von 50, 60, 70. Also bei manchen dauert es vielleicht ein bisschen länger, wenn die noch in ihrem ganzen Leben noch nie Sport gemacht haben, dann ist der Weg ein bisschen länger als jemand, der immer sportlich war. Aber man kann echt alles im Leben lernen, ob das jetzt noch ein Instrument lernen oder eine Sprache oder wie auch immer, ja. Also das Alter sehe ich da überhaupt gar keinen Grund, ja.
Du hast jetzt schon, wir haben kurz vorher über die Führungskräfte gesprochen und eine gute Führungskraft ist wahrscheinlich ähnlich wie ein guter Trainer. Wo siehst du da denn, was macht denn einen guten Trainer, eine gute Trainerin aus, wo man vielleicht auch Parallelen zu einer Führungskraft finden könnte?
Ich denke, ein guter Trainer, erstens mal glaube ich, ist es wichtig, dass Trainer und Sportler oder Angestellte, wenn man jetzt diese Metapher nimmt, dass beide das gleiche Mindset haben, was Grundthemen betrifft. Ja, zum Beispiel, ich habe ein sogenanntes Growth Mindset. Ich bin der Meinung, man kann jede Fähigkeit trainieren wie ein Muskel. Wenn aber jemand ein sogenanntes Fixed Mindset hat, das heißt, wenn jemand denkt, du musst die und die Voraussetzungen, eine ganze Laterne voraussetzen, du musst in dem Alter anfangen, du musst die Statur haben und so weiter. Und nur dann kann ich dich zum erfolgreichen Sportler machen. Wenn ich auf so jemanden treffe, im Alter von 32 Jahren, dann wird da nichts daraus, weil ich will immer Gas geben und will immer machen und tun und wissen, was ich noch besser machen kann. Und der Trainer denkt, dann bringt ja eh nichts, die ist ja schon viel zu alt, ja. Und das Gleiche auch im Unternehmen. Also wenn mein Chef nicht an mich glaubt und er hat ein Fixed Mindset und ich bin aber der Meinung, ich kann alles lernen, ich bin vielleicht in manchen Dingen noch nicht gut und bin auf dem Weg noch am Anfang. Und ich möchte einfach nur gern ein bisschen Unterstützung, wie ich besser werden kann. Und wenn ich dann auf jemanden treffe, der dieses Mindset nicht hat und der mich einfach in eine Schublade reinsteckt und nicht gewillt ist, herauszuholen, dann wird es schwierig. Und ich glaube, das sorgt für Frust und dann muss man auch irgendwann mal sich ein anderes Umfeld suchen. Umgekehrt natürlich auch, wenn man als Chef jemand ist, der Mitarbeiter sagt, hey, du kannst das, ich bin mir sicher, du könntest das, aber der Mitarbeiter gibt auf, weil er vielleicht sich irgendeine Story einredet. Ich kann das nicht, ich habe da kein Talent, ich war noch nie gut da drin, ja. Also umgekehrt natürlich genauso. Also von daher ist, glaube ich, wichtig irgendwo, dass erstmal beide auf einer Spur sind, ja. Das ist mal ganz wichtig. Weil ich denke mir heutzutage, wenn ich eine Firma hätte und ich würde Mitarbeiter einstellen, ich würde gar nicht so sehr auf das Fachliche, wo hat der gearbeitet, was kann der, sondern mir wären, glaube ich, die Sachen wie Mindset am wichtigsten. Wie tickt der? Ist es jemand, der glaubt, man kann alles im Leben erreichen? Ja. Und ist der motiviert und hat er eine Begeisterungsfähigkeit? Und dann können auch Quereinsteiger super erfolgreiche Menschen sein. Die müssen einfach nur das richtige Mindset haben, dass man an allem arbeiten kann und in allem auch gut sein kann, ja.
Und gut bist du in dem, was du tust. Du hast 7 Weltmeistertitel in deiner Tasche sozusagen. Was war denn, wenn wir jetzt den Spieß umkehren, deine schwierigste Niederlage oder deine größte Niederlage und was hast du daraus gelernt?
Ja, also meine größte Niederlage ist noch gar nicht so lange her. Das war eigentlich meine letzte WM im April. Das war wirklich meine erste richtige Niederlage. Ich hatte zwar schon mal eine Niederlage, da war ich mit dem Ergebnis nicht ganz einverstanden. Das war meiner Meinung nach ein Fehlurteil, aber das war wirklich ein Kampf, den ich komplett verloren habe. Eigentlich sagen wir es mal so, um das so in kurz zusammenzufassen, ich bin reingegangen und war irgendwie gar nicht richtig in einem, ich sage jetzt mal, Kampf-Mindset. Ich bin reingegangen in den Kampf, ein bisschen wie eine Schlaftablette, als ob ich zum Sparring, zu einem Training gehe, nicht zum Kampf. Hat auch einen Grund, ja, ich habe zum Beispiel Sparring hauptsächlich mit einer einzelnen Person gemacht, dann das ist nicht üblich, man macht normalerweise mit vielen verschiedenen Leuten Sparring, aber da ist man auch schon ein bisschen so im Schlafmodus, man weiß ja eh, wie man die Person boxt und wie auch immer, egal was jetzt die Ursachen sind, ich bin auf jeden Fall nicht mit dem richtigen Mindset reingegangen, der ganze Tag war auch hektisch, ich bin reingegangen, als ob es nur ein Training ist und kein Kampf. Die andere war aber sehr wohl in diesem Kampfmodus, ist nach Wien gekommen, um zu gewinnen. Und da in dieser ersten Runde habe ich ganz am Anfang, das war einer ihrer ersten Aktionen, hat sie mir einen wilden Schwinger verpasst und ich habe dann einen Schlag aufs Ohr bekommen. Und dann ist mir auf dem einen Ohr das Trommelfell geplatzt und auf dem anderen Ohr ist der Druck sowas wie weitergeleitet worden. Das war ganz komisch. Also ich habe in der Runde erstmal von dem Trommelfellriss und ganz komische Geräusche gehört und dann den Rest der Runde, weil das war, wie gesagt, es war irgendwie so, als ob dieser Druck weitergeleitet wurde. Auf dem anderen Ohr habe ich sogar schlechter noch gehört. Es war so, als ob ich boxen musste und jemand hält meine Ohren zu. Und es war so ein komisches Gefühl, das kann sich niemand vorstellen. Vielleicht erinnerst du dich, dass Kylian Mbappé diese EM eine Augenbinde tragen musste. Und er hat sich immer beschwert und hat gesagt, die Sichtweise ist eingeschränkt. Er hat das Gefühl, er ist nicht er selbst. Und mir ging das so mit dem Boxen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht ich selbst und habe irgendwie so ein bisschen so wie automatisch geboxt. Ich habe das irgendwie runtergeboxt, aber ich war nicht richtig da und ich war nicht ich selbst. Und ja, habe dann den Kampf zurecht verloren. War ein furchtbarer Kampf, also ich habe mir den Kampf nochmal angeschaut und also ganz schrecklich. Also ich glaube, ich habe besser geboxt nach meinen ersten Boxjahren als bei dieser WM. Und und letztendlich am Ende des Tages, mein Trainer und ich, wir analysieren sehr, sehr viel. Also jedes Sparring wird eigentlich analysiert. der Kampf war das erste Mal, dass wir gar nicht richtig analysiert haben. Wir haben uns getroffen im Café, eigentlich um den Kampf zu besprechen, wie wir das immer nach jedem Kampf machen, auch wenn ich gewinne. Und dann haben wir uns beide angeschaut und gesagt, ja, wir brauchen eigentlich gar nicht den Kampf zu analysieren. Du warst überhaupt nicht du selbst. Wir müssen eigentlich nur fragen, wie kamst du zu der ersten Runde? Was war los? Warum warst du nicht da? Und er hat auch gesehen, dass ich überhaupt durch reingegangen bin wie eine Schlaftablette, als ob ich nur zum Training gehe. Und das war mir eine ganz große Lehre, ja. Also dieses, ich wusste vorher, dass es wichtig ist, dieses Mindset zu haben. Ich habe normalerweise immer vor einem Kampf, habe ich ein gewisses Programm, was ich durchlaufe. Also ich visualisiere den ganzen Kampf in Echtzeit immer, wirklich diese 10x2 Minuten, und ich gehe den ganzen Kampf immer wieder durch und auch direkt unmittelbar vom Kampf gehe ich immer wieder durch. Aber der ganze Tag war so chaotisch, sagen wir es mal so. Ein Meeting, das hätte am Vortag stattfinden sollen, wurde dann an den Tag platziert, also das sogenannte Rules-Meeting. Ich musste bis zum Schluss, hatte ich Verknotungen im Oberschenkel, die wegmassiert werden mussten. Das war irgendwie total hektisch so, und jetzt schnell raus, jetzt habe ich den Kampf aufwärmen fertig, muss es raus. Am Ende des Tages bringt es jetzt nicht zu sagen, was waren die äußeren Umstände, weil es ist meine Schuld. Ich habe mit diesen äußeren Umständen, ich hätte mir einfach die Zeit rausnehmen sollen, einfach aus der Kabine, 5 Minuten. Ich wusste zwar, ich habe den Kampf nicht visualisieren können, aber es wäre immer Zeit gewesen, 5 Minuten mal aus der Kabine rauszugehen und nochmal für mich alles durchzugehen, das ganze Kampfkonzept durchzugehen, dass ich mit einem richtigen Mindset da reingehe. Und das ist einfach nicht passiert. Ich wusste, wie wichtig ist, dieses Visualisieren und sich auf den Kampf einzustimmen. Aber wenn man so eine schlimme Niederlage hat, also ich habe es als schlimm empfunden, weil ich mich extrem über mich selbst geärgert habe. Das ist ein dummer Fehler. Ich hätte gegen diese Frau, sie war eine lösbare Aufgabe, sagen wir es mal so, habe ich mich wirklich sehr geärgert. Aber manchmal weiß man etwas, was man vorher schon weiß, erst so richtig, richtig, wenn man ein negatives Erlebnis hat. Ja.
Also man hört oft über Niederlagen, versucht natürlich auch von anderen zu lernen, aber wahrscheinlich das größte Learning hat man, wenn man selbst mal durch musste, durch so ein Tal der Tränen, oder?
Genau, ja. Also letztendlich, ich denke, am wichtigsten ist immer, wenn etwas nicht gut läuft, dass man immer die Ursache bei sich selbst sucht. Also ich habe gesagt, es gab viele Faktoren außenrum, die dazu beigeführt haben, dass der Tag chaotisch war und dass ich auch jetzt nicht mein übliches Programm gemacht habe. Es gab auch nach dem Kampf, haben viele Leute gesagt, ja, Nicole, die hat ja auch sehr unorthodox geboxt und verstehe ich, dass du verloren hast. Und ich muss sagen, mir geht es eigentlich am besten, wenn ich die Ursache immer bei mir selbst suche, ja, weil wenn ich jetzt sage, ich kann sagen, sie hat einen unorthodoxen Boxstil, das stimmt auch, ja, aber trotzdem bin ich selbst schuld, dass ich verloren habe, weil ich bin reingegangen wie eine Schlaftablette, ja, und ja, der ganze Tagesablauf war chaotisch, nicht so wie eigentlich ein Tag kurz vor einem Kampf sein sollte, dennoch ist es meine Schuld, ja, also ich habe alles in der Hand gehabt und hätte mir einfach die Zeit rausnehmen müssen, um alles durchzugehen. Und ich denke, mir persönlich geht es immer am besten, wenn ich eigentlich die Schuld bei mir suche, weil ich habe einfach viele schlechte Entscheidungen an einem Tag getroffen. Aber das heißt auch, beim nächsten Kampf weiß ich auch genau, was besser zu machen ist. Ja.
Genau, aus den Fehlern zu lernen, das wäre ja das, was man sich vornehmen könnte. Aber es ist natürlich bequemer zu sagen, ja, die anderen wären schuld.
Ja, das
und
Problem
da,
ist,
genau. Ich hatte ja keinen Einfluss, der Termin wurde verschoben und so. Ja. Das erleben wir ja auch im Business-Alltag, dass man halt dann oft mal sagt, na gut, ich war es halt nicht, das waren halt die Umstände.
Genau, ja. Ich denke, das ist aber sehr gefährlich, wenn man Umstände und äußere Faktoren verantwortlich macht. Weil am Ende des Tages heißt das ja eigentlich, naja, ich habe ja eh alles richtig gemacht, ja. Also es waren ja die äußeren Umstände schuld. Und wenn man das so sagt, dann lernt man einfach nicht. Das ist nicht das Mindset, mit dem man lernt und besser wird, ja. Sondern ich muss zum Beispiel für mich jetzt sagen, also der Tag lief zum Beispiel chaotisch. Zum einen war dieses eine Meeting, zum anderen war ich zum Beispiel auch in einem Restaurant. Alles hat viel, viel länger als sonst gedauert. Bis es Essen kam, bis Zahlen und so weiter. Ich war in einem Biergarten. Ich wollte eigentlich ganz gemütlich noch mein letztes Essen vor dem Kampf. Und dann denke ich, ja, wenn der Tag eh schon so vollgestopft ist, warum gehst du essen, wo du schon wieder von äußeren Faktoren? Warum hast du nicht einfach ein Brot gegessen? Hättest du auch Weltmeisterin werden können. Meine erste WM habe ich mit Datteln und Bananen gemacht, ja. Da war ich noch, da habe ich mich von Obst ernährt. Also ich hätte einfach gar nicht essen gehen dürfen, wo mir nochmal die Zeit gestohlen wurde. Und ja, also mir persönlich geht es immer besser, wenn ich die Ursache bei mir selbst suche. Und das ist auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die einzige Chance auch, dass man eine Niederlage auch nutzt, um dann wieder den nächsten Step zu machen. Am Ende des Tages, alle großen Sportler haben alle gesagt, den großen Entwicklungssprung haben sie immer nach einer Niederlage gemacht. Von daher auch eine Frage der Perspektive, wie man das Ganze betrachtet.
Das ist auch ein schöner Übergang zum Thema Resilienz. Was hast du denn für dein Selbstbewusstsein, aber auch für deine Widerstandsfähigkeit aus dem Sport schöpfen können, dass du auch in deinem Alltag nutzen kannst?
Ja, ich denke, Resilienz, also die Fähigkeit, mit Stress umzugehen, das sind eigentlich verschiedene Faktoren. Ja, also ich habe ja auch vorher einen ziemlich stressigen Job gehabt. Also war auch kein 9-to-5, sondern eher ein 9-to-9-Job, sage ich jetzt mal so, den ich aber sehr gerne gemacht habe und mit viel Freude. Und ich glaube, man fühlt immer Stress. Zwei Dinge. Das erste, zum Beispiel, ich habe auch Zeiten als Sportlerin gehabt, in denen ich sehr, sehr viel Stress hatte, habe es aber nie so empfunden, weil es das ist, was ich gerne gemacht habe. Das heißt, die Einstellung zur Arbeit ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Macht man den Job mit Freude oder nicht? Und wenn man den Job nicht mit Freude macht, gibt es zwei Dinge. Entweder man ändert die Einstellung und findet und stellt eigentlich fest, dass der Job eigentlich doch nicht so schlecht ist, ja. Dass man einfach mit viel Freude und Begeisterung seinen Job ausführt. Ich glaube, das ist sicherlich schon mal ein großer Faktor. Deswegen ist es ja auch so, dass die Leute, die so in Burnout kommen, sind oft eher Angestellte als Leute, die selbstständig sind, obwohl die genauso viele Stunden arbeiten. Ja? Also das ist zum einen die Einstellung zur Arbeit. Zum anderen ist es natürlich auch, inwiefern man sich fremdgesteuert fühlt oder ob ich es selbst in der Hand habe. Man fühlt sich ja oft irgendwie so gestresst, wenn man das selbst nicht in der Hand hat. Und ich weiß jetzt zum Beispiel, von einem Kampf fühle ich mich auch oft gestresst, weil dann das ist ganz los. Man hatte die ganzen Interviews, ja, und interessanterweise kommen die alle in der letzten Woche, obwohl ich mir denke, viele Sachen könnten wir eh vorproduzieren. Und es wäre für mich als Sportlerin natürlich super, wenn man das alles so vielleicht 3 Wochen vor einem Kampf macht oder so. Und dann fühle ich mich auch manchmal gestresst, aber ich muss mir immer sagen, hey, Nicole, das ist das Leben, was du ausgesucht hast. Und du freust dich eigentlich über das Interview, weil es ist ja schön, wenn die Medien berichten. Am Ende des Tages brauche ich das natürlich auch, damit meine Sponsoren wieder irgendwo erscheinen, die mir wieder ein Geld geben, damit ich meinen Sport überhaupt ausführen kann. Am Ende des Tages gehört es ja alles zusammen. Und wenn ich mich dann immer wieder besinne und sage, hey, das ist doch genau das, was du willst. Jetzt hast du einen Kampf und du trainierst doch ewig lang schon für den Kampf. Das ist doch das, was du willst. Ich glaube, man muss sich immer wieder die Frage stellen, hey, du kannst jederzeit dein Leben ändern. Du kannst jederzeit was anderes machen. Ich muss nicht boxen und ich muss auch keine Interviews führen und ich muss gar nichts. Ja, ich kann auch was komplett anderes machen. Ich glaube, wenn man merkt, dass man eigentlich am Ende des Tages doch alles kontrollieren kann und dass man selbst die Entscheidung für dieses Leben trifft, dann fühlt man sich auch nochmal besser. Ja, also so versuche ich eigentlich damit umzugehen, wenn ich einfach Stress empfinde. Ja.
Dass man sich mal bewusst macht, dass es meine Entscheidung war, diesen Job zu machen,
genau, ja.
In diesem Beruf zu sein, in diesem Unternehmen zu sein. Und wenn es eben nicht passt, kann ich es ändern und wahrscheinlich genau. Niemand anderer. Es ist zwar die einfache Variante, auf die Umstände, auf die Kollegen, wen auch immer, zu schimpfen, aber im Grunde liegt es halt bei mir, das Beste draus zu machen.
Und am Ende des Tages muss man mal so sehen, ja. Also jeder hat eine To-Do-Liste, die er alle abarbeitet, ob es die private oder die geschäftliche To-Do-Liste ist. Man muss ja auch klar werden, die To-Do-Liste wird niemals zu Ende sein. Niemals, ja. Es wird immer was dazukommen. Und also wenn es bei mir extrem stressig zugeht, du kennst bestimmt die Eisenhower-Matrix, oder? Mit dem, genau, dass man irgendwie diese 4 Felder mit dem wichtig und dringend, ja, dass man einfach sagt, okay, da gibt es ja eine Achse, das ist die Wichtigkeit-Achse und die andere ist die Dringlichkeit-Achse. Und manchmal, wenn ich gar nicht mehr weiß, noch ein, noch aus, dann mache ich mir diese Eisenhower-Matrix und schau dann, aha, was sind die wichtigen und dringenden Sachen, das mache ich zuerst und dann schaue ich mir, was ist dringend, was ist nur wichtig und ganz ehrlich, oft macht man Dinge, die weder wichtig noch dringend sind und die klauen einem die Zeit und manchmal mache ich das auch immer wieder mal, um einfach zu schauen, okay, wo ist eigentlich der Fokus und wenn man weiß, die To-Do-Liste wird niemals zu Ende sein und man kann einfach nur sein Bestes geben, das hilft auch. Ja.
Schön, schön gesagt. Zum Abschluss eine Frage, was wäre denn die eine Eigenschaft, die du besitzt, auf die du ehrlich stolz bist, die wir uns von dir abschauen können?
Ja, was heißt von mir abschauen? Ich möchte es nicht abschauen, aber ich möchte eigentlich so jeden dazu inspirieren, dass man wirklich, es klingt so abgedroschen, dass man, du kannst alles erreichen, dass du an dich glaubst, aber ich habe wirklich die felsenfesten Meinungen auch über das Boxen, ja. Also es war jetzt auch nicht, ich habe mit Boxen angefangen und dann haben alle Trainer gesagt, hurra, das ist die nächste Weltmeisterin, ja. Also, sondern ich habe einfach so diese felsenfeste Überzeugung, ein bisschen naiv gehabt, man kann alles im Leben lernen, alles. Und ich muss einfach nur schauen, ich brauche einen richtigen Coach, ich brauche einen richtigen Trainingsprozess und die Motivation und es muss mich eigentlich komplett reinschmeißen. Und je schwieriger ein Ziel ist, desto wichtiger ist der Fokus, dass ich nicht 1000 Dinge besonders gut mache, sondern vielleicht mich eine Weile mal auf eine Sache konzentriere. Und ich glaube, dann kann man einfach so gut wie alles einfach im Leben erreichen, ja. Und ich will jetzt nicht sagen, dass man das abschaut, aber weil es klingt so, als ob ich besser als andere Menschen wäre, aber vielleicht hat der eine oder andere nicht ganz so das Selbstvertrauen und redet sich eine Story ein, was für angebliche Talente und Nicht-Talente er hat. Und ich glaube nicht so sehr an das Wort Talent, ja. Also eher so, man muss rausfinden, was macht einem Spaß und was man Spaß macht, da hängt man sich einfach rein, ja. Und das glaube ich, das ist das Wichtigste, dass man im Leben rausfindet, wofür brennt das Herz. Und manchmal ist es auch so, ich habe ja auch meinen alten Job gerne gemacht, ja. Also da hat auch lange mein Herz dafür geschlagen und manche Menschen haben etwas gefunden und ihr ganzes Leben schlägt das Herz für eine Sache. Und irgendwann verlischt das Feuer ein bisschen und man hat vielleicht nicht mehr so die Leidenschaft wie früher. Und entweder man bringt das Feuer nochmal irgendwie zum Lodern, indem man sich selbst irgendwie nochmal motiviert, vielleicht innerhalb der Firma nochmal einen Job wechselt oder wie auch immer, ja. Oder manchmal, ich weiß es nicht, Leben ist so lang, vielleicht sind wir auch nicht dazu bestimmt, das ganze Leben immer das Gleiche zu machen, ja. Also vielleicht, wenn man kein Feuer mehr hat, keine Leidenschaft, nochmal schauen, okay, vielleicht nochmal irgendwas anderes anfangen und dass da wieder dann die Leidenschaft nochmal neu auflodert, weil ich glaube, das ist das Wichtigste im Leben, dass man an irgendetwas Spaß hat und dass man Leidenschaft für etwas hat.
Wunderschöne Schlussworte. Ich sage vielen Dank. Ja, und jetzt gehen wir Golf spielen.
Genau.
Danke. Das war Club der Cleveren. Willst auch du ein bisschen cleverer werden? Dann werde Teil unserer Community und abonniere uns auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Unterstütze uns, indem du eine Bewertung dalässt und unseren Podcast teilst. Alle Folgen findest du auch auf nachrichten.at/podcasts oder ganz praktisch in der OÖN-App unter Medien. Bis zum nächsten Mal.